Ja, Thema heute ist die Jahreslosung. Weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr sie zum ersten Mal gesehen habt. Denke, wir sehen sie gleich. Da ist sie. Also, ehrlich gesagt, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, naja, gut. Schön. Ist mal wieder eine Jahreslosung, die einen nicht auffordert, irgendwas zu tun. Seid barmherzig letztes Jahr, sondern mehr so unterstützend, bestärkend. Und ja, ich habe auch gedacht, wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Was soll mir das jetzt irgendwie sagen? Nun dürfen Jahreslosungen ja nie länger sein als maximal 2 Halbsätze. Und damit geht natürlich dann so ein bisschen verloren, in welchem Zusammenhang das steht. Und mit diesem Zusammenhang wollen wir uns heute befassen. Und der Zusammenhang ist ziemlich umfangreich. Also wenn man es ganz eng sieht, die Gesamtgeschichte nimmt, dann sind das fast 50 Verse. Ja. Aber ich sag mal, wenn man es ein bisschen eindampft, dann sind es immer noch über 20 Verse. Und wenn wir die jetzt als Predigtext so hintereinander runtergelesen hätten, dann glaube ich, wäre das so ähnlich, wie wenn man Vorsuppe, Hauptgang und Nachtisch alles zusammen auf den Teller geknallt kriegt. Das führt auch zu nichts Gutem. Und deswegen werdet ihr heute eine Menüpredigt erleben. Das heißt, es kommt wie in einem guten Restaurant in einzelnen Gängen. Und wie das in einem guten Restaurant dann auch üblich ist, wird das nicht einfach voreingestellt und man muss sich erinnern, was stand nochmal auf der Speisekarte, sondern da wird gesagt, dies ist das Filet vom Bergischen Weiderind, angezwirbelte Meerrettich und hier ist der Trüffelschaum und ja, so. Also das heißt, es gibt noch eine Erklärung dazu. Und die beiden, die heute das Menü servieren, sind Elias, der serviert, und ich muss dann immer noch was dazu sagen. Und wie das sich in einem guten Restaurant auch gehört, gibt's erstmal einen Gruß aus der Küche. Der gehört noch nicht dazu, aber stimmt so ein. Und der Gruß aus der Küche lautet wie folgt. Bevor das war, was wir jetzt gleich hören werden, am Tag davor, war ein Riesenevent. Jesus als neuer, aufkeimender Superstar, interessante Persönlichkeit, Tausende wollten ihn hören, waren auch ganz fasziniert, saßen Stunden da, vergaßen die Zeit, es wurde Abend, es wurde dunkel, ja gut, und dann war die Sache zu Ende und alle hatten Hunger und es war nichts da. Und dann kam die Speisung der 5000. Und damit nicht genug. Die Jünger mussten über den See zurück in, wir würden heute sagen, in ihr Hotel, also in ihre Bleibe. Und Jesus sagte, ja, fahrt schon mal los, ich komme nach. Und kam dann nach und ging auf dem Wasser. Also ein Tag prallvoll, beeindruckend, wirklich, sagen wir mal, in der Erinnerung sich tief eingebrannt habend. Und jetzt der neue Tag. Und jetzt geht das los, der Text, die Episode, in der unsere Jahreslosung steht. Und wir starten mal los.
Jesus ist das Brot, das Leben gibt. Die Volksmenge, die am anderen Ufer geblieben war, erinnerte sich am nächsten Tag, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte. Die Leute wussten, dass Jesus nicht ins Boot gestiegen war und seine Jünger ohne ihn abgefahren waren. Es legten aber andere Boote, die von Tiberias kamen, nahe bei dem Ort an, wo der Herr das Dankgebet gesprochen und die Menge das Brot gegessen hatte. Als die Leute nun sahen, dass Jesus nicht mehr da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote. Sie fuhren nach Kaphanaum um und wollten Jesus dort suchen. Sie fanden ihn tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen?
Also die hatten echt den Willen, dran zu bleiben. Das war jetzt nicht nur oberflächliches Interesse am Vortag, sondern die wollten wieder was hören. Die gingen dahin, wo er am Tag vorher war, und dann war er da nicht. Dann mussten sie sogar noch quer über den See rudern. Also das war echtes Engagement, um Jesus wiederzufinden. Und ja, vielleicht witterten sie auch gleich so das nächste kleine Zauberstück, ja, denn sie meinten, er wäre doch an der Stelle ausgestiegen, wo er da am Tag vorher war, und die Jünger wären alleine weitergerudert. Ja, jetzt war er aber nicht mehr da, war plötzlich in Kapernaum. Ja, vielleicht steckt da ja doch schon wieder was hinter. Und insofern waren sie engagiert und sie waren auch erwartungsvoll. Und wie werden sie begrüßt?
Jesus antwortete: Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Sie erwiderten: Gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.
Ja, nix mit schön, dass ihr wieder da seid und ich freue mich, und macht's euch schon mal bequem, geht gleich los. Er blafft sie sozusagen an und sagt: Ihr kommt doch gar nicht wegen mir. Ja, ihr wollt ja nur wieder Zauberstückchen sehen. Ja, ihr sollt aber an mich glauben und nicht an das, was ich da für euch als Wunder vollführe oder was ihr als Wunder wahrnehmt, sondern ich bin von Gott gesandt und an mich sollt ihr glauben. Sie laufen jetzt nicht gleich weg nach dieser eher unfreundlichen Begrüßung, sondern bleiben dran. Man merkt auch, sie sind offensichtlich ja religiös vorgebildet. Sie können damit schon irgendwie etwas anfangen und sagen: Na ja, okay. Also wenn du so ein großer Zampano bist, dann musst du aber natürlich auch Dinge bringen, die eben Vorgänger von dir, wie zum Beispiel Mose, die große historische Lichtgestalt, es eben geschafft haben. Ja, und der hat ja immerhin das Wunder vollbracht, dass er das Volk Israel in der Wüste vor dem Hungertod gerettet hat, dadurch, dass er Manna hat regnen lassen jeden Tag. Es wird sich wahrscheinlich nicht aufklären lassen, ob der Schreiber des Evangeliums das hier als Stilmittel benutzt oder ob das wirklich damals zu der Zeit der Glaube und die Sicht der Geschichte war. Es ist ja eine kleine Verfälschung dessen, was da stattgefunden hat, denn Mose hat nicht Manna regnen lassen, sondern Gott hat Manna regnen lassen. Ob das jetzt so ein stille Postphänomen über die Jahrhunderte der Weitertradierung dieses Ereignisses war und hinterher war es dann plötzlich Mose und nicht mehr Gott, oder ob es nur einfach hier ein bisschen die Bühne bereiten soll, was Jesus darauf antwortet, ist egal. Jedenfalls gibt das die Gelegenheit, dass Jesus das aufnimmt, diese Manna-Geschichte, und sagt:
Jesus entgegnete: Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot.
Wenn wir uns das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, dann merken wir, das sind jetzt einige Sätze, die kann man so oder so interpretieren. Die Frage ist, haben Sie verstanden, dass Jesus als Person sich bezeichnet als Brot des Lebens? Oder gehen Sie noch davon aus, es wird dann doch wieder so etwas wie Manna regnen lassen und das Brot des Lebens sieht dann am Ende aus wie ein Brötchen von Schmitz Backes, wo nur Jesus dafür sorgt, dass wir es bekommen. Die Frage ist, haben Sie es verstanden oder aber gehen Sie doch noch so ein bisschen sehr von der dinglichen Vorstellung aus. Und wir sind gespannt, wie auf diese Äußerung, die ja zunächst einmal sehr positiv klingt. Man denkt ja, boah, jetzt haben sie es verinnerlicht und jetzt sagen sie, gib uns jeden Tag das Brot. Was sagt Jesus da drauf?
Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe es euch bereits gesagt. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Ich bin vom Himmel gekommen, um nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemanden von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie am letzten Tag zum Leben erwecken.
Ja, Jesus sagt nicht einfach, okay, also jetzt habt ihr es ja verstanden, alles klar, sondern hält nochmal eine Grundsatzrede und unterstreicht nochmal, es geht um mich als Person. Ich bin von Gott gesandt, an mich sollt ihr glauben. Ich werde dafür sorgen, als Person, wenn ihr an mich als Person glaubt, dass ihr ewiges Leben habt, dass ihr mit Gott versöhnt werdet. So, und jetzt ist natürlich dann der Punkt erreicht, wo dann die Nagelprobe wirklich kommt. Ist das so verstanden worden und hat das etwas wachgerufen oder nicht?
Die Zuhörenden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel? Jesus sagte zu ihnen, was murrt ihr? Nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken.
Also Sie haben es nicht verstanden. Und was dann kommt, ist im Grunde nur noch Abwicklung ihrer Vorstellung, dass Jesus irgendwie ein toller Kerl sein könnte. Irgendwie kippt die Sicht der Dinge, irgendwie kippt die Stimmung und sie sagen, naja, ich glaube, das ist doch nur ein Spinner. Ja, ich meine, was erzählt er da für einen Quatsch? Ja, wo hat er das her? Der ist Sohn eines Zimmermanns und schwingt hier geschwollene Reden. Das kann doch alles nicht sein. Und so die üblichen Mechanismen, die wir auch heute kennen, dann wird eben einfach die Legitimation in Zweifel gezogen, wird gestochert im Privatleben oder so und gesagt, ja, gucke da, ne, Wasser predigen, Wein trinken oder was auch immer. Und das Ganze geht dann so aus, dass die Leute sagen, naja, also mit dem haben wir nichts am Hut. Es heißt, sie wenden sich von ihm ab, sie verlassen ihn. Es gab offensichtlich dann noch eine Gruppe von Hardcore-Fans, die die Bibel auch als Jünger bezeichnet, also jenseits der berufenen 12 Jünger. Die verlassen ihn auch und Jesus fühlt sich am Ende sogar bemüßigt, diese berufenen Jünger zu fragen, wie ist denn mit euch? Seid ihr dann auch weg? Und da kommt dann am Ende der bekannte Satz des Petrus, nein, wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Nun, was ist die Botschaft dieser Geschichte, dieses kleinen Dramas, was sich da abgespielt hat in Kapernaum? Wenn wir nochmal die Jahreslosung, auf die Jahreslosung gucken, was ist die Botschaft, die praktisch hinter diesem sehr kurzen und sehr dünnen Satz steht? Nun, eins macht Jesus ja wiederholt sehr klar: Ich bin nicht der große Zampano, der dir jeweils in schwierigen Situationen hilft. Heute Brot, morgen Wein, übermorgen Tote auferwecken. Und den du wegen dieser Fähigkeiten besonders toll findest, vielleicht vergötterst, vielleicht an ihn glaubst. Vielleicht würden Leute heute sagen, ein Follower bist, Klammer auf, den du aber auch wieder aus deinem Account dann rauslöscht, wenn er nicht mehr deinen Erwartungen entspricht, Klammer zu. Sondern er versucht immer wieder klarzumachen, an mich glauben heißt total, heißt als ganzer Mensch mit allem, was ich bin und denke und fühle und meine, in allen Belangen erfasst zu werden. Ein alter deutscher Ausdruck sagt, durchdrungen zu werden, finde ich sehr eindrücklich. Vielleicht könnte man sich als Bild auch vorstellen, wie ein Schwamm durchtränkt zu werden und dadurch auch verändert zu werden. Kurz, ich will dich ganz, damit dein Leben ein anderes wird und letztlich dann etwas rauskommt wie ewiges Leben. Man könnte auch sagen, das, was wir hier sehen und gehört haben, ist so ein bisschen wie Gerechtigkeit aus Glauben Teil 2. Gerechtigkeit aus Glauben Teil 1 finden wir im Römerbrief. Man muss nicht erst bestimmte Dinge getan haben, sich in gewisser Weise hervorgetan haben. Nichts mit Werkgerechtigkeit, Glauben allein genügt. Gerechtigkeit aus Glauben Teil 2 ist hier. Gott muss sich aber auch nicht erst durch bestimmte Taten als glaubenswürdig sozusagen erweisen, sondern er ist, der er ist. Die Bibel sagt ja irgendwo mal, ich bin, der ich bin. Und die Zusage, dass wenn du zu mir kommst, ich dich aufnehmen werde, du zu denen gehören wirst, die ewiges Leben bekommen, die musst du eben auch so nehmen. Da gibt es nicht erst irgendwelche quasi Vorbeweise, die dir das schmackhaft machen, das auch zu glauben. Welche Konsequenzen könnte dieses Ereignis, dieser Text für uns heute haben? Sicher ganz viele. Ich will nur zwei rausgreifen. Der eine ist, wenn wir auf uns selber gucken, auf unser Leben, wie wir unser Leben gestalten, dann besteht unser Leben zu großen Teilen aus Routinen. Also, wenn man in die Küche kommt, immer erst schon gleich die Kaffeemaschine anmachen, ehe man was anderes macht, weil die braucht, bis sie aufgewärmt ist, damit und so weiter. Ja, so. Aus Routinen, die sich im Laufe des Lebens gebildet haben, die quasi blind ablaufen, die auch ihren Sinn haben, weil das Leben geht auch nicht so, dass man jeden Morgen das Rad neu erfindet. Also wir brauchen schon unsere Routinen. Die beziehen sich aber nicht nur auf banale Geschichten wie jeden Abend vor dem Schlafengehen Zähne putzen, sondern beinhalten auch durchaus komplexe Dinge wie, welche Meinung haben wir zur Homosexualität? Welche Haltung haben wir zur Klimakrise? Wie wollen wir Abendmahl feiern? Und viele andere Dinge. Routinen werden dann auch schnell zu Selbstverständlichkeiten. Das ist halt so. Und damit verändert sich unsere Sicht auf das Leben und plötzlich werden dann nur noch besondere Dinge als besonders schön oder besonders schwierig wahrgenommen. Der Rest ist praktisch so eine Art Grundrauschen, das praktisch garantiert ist irgendwie. Ja, wer garantiert das? Und damit, dass wir nur besonders schwierige, meistens ja besonders schwierige Dinge als herausstechend betrachten, kommen wir automatisch in so eine Art Haltung wie damals das Volk gegenüber Jesus. Irgendwie läuft das Leben, ja, aber wir brauchten mal einen, der mal hier ein besonderes Kunststück macht oder uns aus einer besonders schwierigen Lage raus befreit. Und ich denke, dass dieser Text noch einmal klar macht, dass wir auch auf unser Leben nochmal reflektierend schauen sollten, wo wir einfach in diesen Routinen drin sind und mit dem, ja, das haben wir immer so gemacht, möglicherweise eben dann nicht mehr richtig liegen. Das betrifft uns als Einzelne und unsere Lebensführung. Das betrifft, und das wäre mein zweiter Aspekt, aber auch uns als Gemeinde. Letztlich fühlen wir uns als Menschen in der Gemeinde natürlich auch am wohlsten, wenn wir doch in gewisser Weise so das Gefühl haben, in einer Gruppe von Gleichgesinnten zu sein. Und dieses Gleichgesinnt beinhaltet dann nicht nur, ja, nee, wir glauben alle an einen Herrn oder so, sondern es ist auch eigentlich schön, was bei uns so musikalisch läuft, dass wir so doch ähnliche Geschmack haben, dass unsere Predigten ein gewisses intellektuelles Niveau haben und so. Also, nicht? Das beinhaltet sehr vieles. Und die Frage ist, und damit kommen wir zurück zur Einleitung von Katharina, ab wo schlägt das dann eigentlich um, dass wir nicht mehr offen sind, dass wir Diversität im weitesten Sinne des Wortes dann plötzlich doch nicht mehr zulassen, ja, und damit Gottes Intention unterlaufen. Denn, was sagt die Jahreslosung, alle, die zu mir kommen, werde ich akzeptieren. Und damit ist die Jahreslosung am Ende etwas weniger Bestätigung und Ermutigung, so wie es auf den ersten Blick eigentlich aussieht, sondern doch mehr ein Aufruf zur Erneuerung. Und das Gute daran ist, dass Gott in diesem Prozess immer dabei sein will, denn Er will uns ganz. Amen.